Ich glaube, ich bin jetzt laut. Ja, sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Gut seht ihr alle aus. Ihr dürft die Maske heute noch ausnahmsweise abnehmen. Da freut man sich doch, wenn man predigt und den Leuten so eine Freude bereiten kann, dass sie wieder gut atmen können. Samuel hat es schon angekündigt. Heute ist der erste Advent. Und das bedeutet, Freunde, Weihnachten steht vor der Tür. Und ich hoffe, dass du dich auf Weihnachten freust. Vielleicht hast du es dir schon zu Hause schön eingerichtet, dafür habe ich meine tolle Frau. Vielleicht hast du dir auch schon die Weihnachtsplaylist zusammengestellt von Mariah Carey und all diesen tollen Sängern, die schöne Lieder singen. Und natürlich ist auch unser Weihnachtsschrank schon voll mit all den schönen Leckereien, die Weihnachten so mit sich bringen. Und das ist gut, wir brauchen und wir wollen Weihnachtsatmosphäre, denn Weihnachten soll eine fröhliche Zeit sein. Und dazu haben wir auch allen Grund. Denn an Weihnachten ist etwas Entscheidendes passiert. Ein Ereignis, das so groß und gewaltig war, dass wir sogar unsere Zeitrechnung darauf eingestellt haben. Auf vor und nach Christus. Seine Geburt und sein Erscheinen in dieser Welt, es hat alles verändert. Und wir wollen diese Adventszeit dafür nutzen, und uns darauf auszurichten. Unseren Blick, unser Herz wieder darauf zu schärfen, dass Weihnachten auch ganz persönlich was mit uns zu tun hat, nämlich Jesus Christus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Bibel sagt, er ist der Friedensbringer, er ist der Freudenschenker, er ist der Hoffnungsbringer und noch so vieles mehr. Er ist gekommen, um uns wieder in das hineinzunehmen, wofür wir eigentlich bestimmt sind. Was dein Leben Freude und Lebensglück bringt. Und wenn wir uns eins mit dieser Predigtreihe wünschen, dann dass du ganz persönlich diese Erfahrung machst, dass Jesus Christus in diese Welt kam, um dein Leben zu berühren. Ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns in der Adventszeit auf dich ausrichten dürfen. Du bist nicht ohne Grund gekommen, um einfach mal zu zeigen, dass es dich gibt, sondern du, weil du etwas richtigstellen wolltest, was fehlgeleitet war, was an einem falschen Platz stand. Und ich danke dir, dass das mit uns zu tun hat, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns etwas zu sagen hast, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du diese Predigt segnest, dass du sie gebrauchst, um ja zu unseren Herzen zu sprechen. Amen. Wir befinden uns gerade in der aktuellen Predigtreihe Prost Mahlzeit mit Jesus zu Tisch. Und wir wollen uns mal ein wenig genauer anschauen, was passieren kann, wenn wir mit Jesus zu Tisch sitzen. Was in dieser Tischgemeinschaft passieren kann. Und die Tischgemeinschaft mit Jesus ist wirklich so ein Symbol für die Botschaft, die er verkündigt hatte. Eigentlich müsste man sich ja das so vorstellen, wenn jemand in Hetze hätte sein dürfen, dann Jesus. Er hatte nur 3 Jahre Zeit, um all das, was der Vater ihm in Auftrag gegeben hat, umzusetzen. Er hätte richtig gestresst sein können, durchs Leben rennen können, aber wenn wir uns Jesus' Leben anschauen hier auf Erden, dann entdecken wir immer wieder, dass er immer wieder die Zeit fand, mit den unterschiedlichsten Menschen zu essen und in dieser Gemeinschaft ihr Leben zu bewegen. Und ich finde es erstaunlich. Ich meine, vielleicht saß du heute mit deinem Ehepartner am Frühstückstisch und du hast dir vielleicht nicht gedacht, wow, diese Begegnung mit meiner Frau heute Morgen am Frühstückstisch, das wird alles verändern. Nicht, Männer? Wir üben das noch. Aber ich finde es erstaunlich, dass Jesus so etwas so vollkommen Normales gebraucht, um etwas unglaublich Großes in Menschenleben zu bewirken. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir in dieser Zeit, der Adventszeit, das Alltägliche uns anschauen und Jesus die Möglichkeit geben, darin unser Leben zu bewirken. Ich habe ja gerade eben von den Ehepartnern gesprochen. Die werden das auf jeden Fall schon mal erlebt haben. Aber es kann ja auch mal ganz schnell passieren, dass wenn du mit jemandem zu Tisch sitzt, dass es auch ganz schön in die Hose gehen kann. Es passiert dann, wenn man mit unterschiedlichen Vorstellungen zusammenkommt. Vorstellungen von meinem Gegenüber und Vorstellungen von mir selbst. Ich musste mal die bittere Erfahrung machen, ich sage es auch nur, weil ich noch so halbwegs gut dabei rausgekommen bin. Wir waren mal zu einer Hochzeit eingeladen. Die Kollegin von meiner Frau hat geheiratet und wir waren eingeladen, hatten eine schöne Karte bekommen und dann war da die Trauung und dann war da die Tischgemeinschaft mit den Leuten. Es war eine richtig gute Zeit und dann aßen wir Kuchen am Nachmittag und irgendwann fing der Mann am Tisch dann an zu fragen, wann geht's denn eigentlich mit dem Boot weiter? Die wollten noch weiter feiern. Und ich sagte so, mit dem Boot und so? Ja, das ist doch der zweite Teil. Und ich habe so Glück gehabt, dass ich in diesem Moment erfahren habe, dass es nicht nur eine Hochzeitsgesellschaft gab, sondern auch noch eine engere Hochzeitsgesellschaft und dass ich zu der gar nicht eingeladen war. Ich habe es nämlich auf manchen Hochzeiten schon erlebt, dass Leute als Gäste da waren und gar nicht so zu dieser Hochzeitsgesellschaft gehörten. Und das kann sehr unangenehm und peinlich werden. Und ich bin zum Glück dabei rausgekommen. Und so ist es auch manchmal bei Jesus, unser Gegenüber. Hey, was sind unsere Vorstellungen von ihm? Was ist seine Vorstellung von uns? Und den heutigen Bibelabschnitt, den wir uns anschauen, der klingt eigentlich wie ein Selbstläufer. Es ist nämlich die Geschichte von unserem guten Zachäus. Ja, gut war er nicht wirklich, aber wer kennt die Geschichte von Zachäus? Komm on, alle, die mal in der Kinderkirche waren, haben sie wieder und wieder gehört. Aber ich finde diese Geschichte so erstaunlich, weil sie nicht nur eine Geschichte ist, sondern weil sie das Potenzial hat, auch unsere Geschichte zu werden. Und deswegen möchte ich dich einladen, auch wenn du sie schon 100.000 Mal gehört hast, lass dich heute wieder neu davon ansprechen. Also es geht um den Zachäus. Und der Zachäus war so ein Kleinwüchsiger, also noch kleiner als ich. Und das ist gar nicht so einfach. Aber er war auf jeden Fall ziemlich klein, aber er war ein Zolleinnehmer. Und zwar einer der Obersten. Und dieser Zolleinnehmer, er wollte unbedingt Jesus sehen. Er befand sich in Jericho und kurze Zeit bevor hatte Jesus einen Blinden geheilt. Es ist dieser Jesus, dieser Zimmermann, der immer vom Reich Gottes spricht. Und angeblich kann er auch Menschen heilen und er vergibt sogar im Gottesnamen Sünden. Und so wurde auf jeden Fall Zachäus neugierig und wollte ihn sehen. Aber Jesus war sehr beliebt, populär und er wollte zu ihm kommen, aber er war klein und die Leute ließen ihn nicht durch. Und so entschied er sich, auf einen Feigenbaum zu klettern, um einen Blick zu erhaschen. Und da steigen wir mal direkt ein. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das sind diese wunderbaren Geschichten, die wir lieben. Jesus begegnet einen Sünder, ausgestoßen, ein Betrüger und er holt ihn zurück in die Gemeinschaft. Also ganz nach dem Motto, Ende gut, alles gut. Und doch ist diese Begegnung auch in der Bibel einzigartig, was zwischen diesen beiden Menschen passiert. Und darauf wollen wir einen genaueren Blick heute einnehmen. Also es ist der Zolleinnehmer Zachäus. Der ist wohlhabend, aber er wird von allen anderen Juden verachtet und gemieden. Denn warum? Er arbeitet für die Römer. Und für die Feinde nimmt er auch noch die Steuern ein. Und nicht nur das. Er guckt noch, wie es in seiner Tasche aussieht, ob da noch ein bisschen mehr Platz ist und nimmt noch immer gerne ein wenig mehr, um seine Taschen damit voll zu machen. Hey, der Typ ist ein Volksverräter und ein Betrüger. Und dadurch war er die meistgehasste Person im Bezirk. Und wir sehen das an der Reaktion der Menschen, als Jesus bei ihm einkehren möchte. Er war einsam und das Einzige, was er hatte, das Einzige, was ihn tröstete, war sein Geld. Und dann ist es ausgerechnet diese Person, bei der Jesus auf einmal stehen bleibt. Der Jesus auf einmal seine Aufmerksamkeit schenkt. Und er sagt zu Zachäus: Zachäus, komm schnell runter, ich muss heute dein Gast sein. Und die Leute trauen ihren Augen nicht. Was macht denn Jesus da? Der ist doch ein Prophet, der müsste doch eigentlich wissen, was das für ein Typ ist. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, hey, was hat wohl Zachäus gedacht? Hey, woher kennt der Typ überhaupt meinen Namen? Weiß der überhaupt, wer ich bin, womit ich so mein Geld verdiene? Und die Antwort ist, natürlich wusste das Jesus. Jesus kennt die Herzen. Aber ich finde es so erstaunlich, dass Jesus seine Mängel, seine Fehler nicht in den Fokus rückt, ihn nicht darauf begrenzt, sondern ihn sieht, wie Zachäus ist und sich ihm zuwendet. Hey, er weiß, was Zachäus bewegt und wie es in seinem Herzen aussieht. Und wenn ich dir heute eine Sache heute mitgeben möchte, ist, dann, dass wir von Zachäus lernen, dass Gott dich sieht und dass Gott dich bei deinem Namen kennt. Es wird hier deutlich, dass eine Begegnung mit Jesus nicht am Tisch beginnt, sondern weit vorher, als wir uns das vorstellen, nämlich bei Gott. Er ist es, der uns sieht, er ist es, der uns sucht und er ist es, der uns begegnen will. Lass uns mal Epheser 1, die Verse 4 bis 5 lesen. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Hey, Gott sieht dich und Gott sieht dein Leben, bevor du auch nur einen Gedanken an ihn gedacht hast. In den Psalmen lesen wir, dass Gott schon sich Gedanken über dich gemacht hatte, bevor du überhaupt geboren warst. Und es ist egal, was du gerade siehst, wo du dich gerade drin befindest, hey, Gott hat dich im Blick. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich probiere mir das immer zu sagen, Gott ist da, Gott sieht mich. Aber ich habe nicht immer das Gefühl, dass er mich gerade sieht. Meine Situation und all die Herausforderungen, in denen ich stecke. Natürlich wissen wir, Gott ist da. Gott ist allgegenwärtig. Aber sieht mich Gott ganz persönlich mit all dem, was mich bewegt. Mit all dem, was mich gerade herausfordert. Und ich weiß es ganz genau. Hey, wir haben wieder neue Maßnahmen und all diese Sachen. Wir gucken auch nach Weihnachten und ich frage mich, hey, darf ich mich überhaupt mit meiner Familie treffen? Uns bewegt so viel und sieht das Jesus wirklich? Wir sind ja Kinder unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Ich fand es interessant, als ich in Amerika war. Ich habe dort Christen erlebt, so welche tollen Christen habe ich noch nie erlebt. Ihre Liebe zu Jesus, ihre Liebe für die Menschen. Und auf einmal sprach ich mit denen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber wir sprachen über Krieg. Und ich sagte so, hey, das geht doch gar nicht. Und die sagten so, natürlich müssen wir Krieg führen. Bevor die uns angreifen, greifen wir die an. Also das ist sehr so kurz zusammengefasst. Aber ich war erstaunt, dass mit diesen Menschen, mit denen ich Jesus so krass geteilt hatte, ihre Prägung doch in manchen Stellen so anders war, dass sie auf manche Dinge eine ganz andere Perspektive hatten. Und so ist es auch bei uns. Ich muss auch immer wieder in meinem Leben feststellen, dass dieses Gefühl, ob Gott wirklich da ist, ich so oft abhängig mache, ob die Dinge gut laufen. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Oder ob die Dinge um mich herum gerade gut sind. Und wenn das da ist, hey, dann sieht mich Gott, dann ist Gott da, dann ist Gott in meinem Leben. Aber wie sieht es aus, wenn es das nicht ist? Und so muss ich feststellen, dass es ganz oft unsere Vorstellungen sind, meine Vorstellungen, die ich auf Jesus lege, die mich an dieser Chance hindern, dass Jesus mir wirklich begegnen kann. Genau das, was die Leute mit Zachäus gemacht haben. Jesus möchte ihm begegnen und sie sagen, hey, wie kann er nur diesen begegnen? Und so ticken wir auch oft mit unseren Vorstellungen, mit unseren Prägungen, die durch unsere Gesellschaft und Kultur auf uns abgelegt sind. Und am meisten tun wir das mit uns selbst. Als ich in der Predigtvorbereitung saß, musste ich mich an diesen Spruch erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wer das zu mir gesagt hatte. Da ging es um eine Situation, ganz banal, und er sagte, für sowas bete ich nicht, Gott hat Wichtigeres zu tun. So, es war seine Vorstellung, hey, wenn ich zu Gott komme, dann muss es schon um die wichtigen Sachen gehen, nicht um so banales Zeug. Aber es gibt nichts Wichtigeres für Gott als dich. Es ist so wichtig, dass wenn wir vor Gott kommen, dass es nicht so ist, als würden wir gerade ins Bürgerbüro gehen, wir ziehen eine Nummer und wenn wir endlich dann dran sind, dann dürfen wir Gott unser Anliegen bringen. Nein, wir erfahren von Zachäus, Gott kennt dich. Gott kennt dich bei deinem Namen und er sieht dich. Und bevor du nur ein Wort zu ihm sagst, weiß er schon, was dich bewegt. Weiß er, wie es in deinem Leben aussieht und was dich gerade herausfordert. Hey, wie oft kämpfen wir uns, obwohl wir Gott kennen, obwohl wir Jesus haben, in unserem Leben so oft selbst mit den Dingen ab. Vielleicht sagen wir nicht so, hey, Gott interessiert das nicht. Aber wir leben so oft nach diesem Motto, dass wir alles selbst bewerkstelligen müssen. Aber Gott hat dich im Blick und Gott möchte dir darin begegnen. Er nimmt vielleicht nicht jedes Problem von dir. Er nimmt dich nicht aus jeder Herausforderung hinaus. Aber er sieht dich und er will dir darin begegnen. Die Geschichte nimmt jetzt so einen kleinen Twist. Zachäus wollte ja eigentlich nur Jesus sehen. Und auf einmal sagt aber Jesus was Entscheidendes zu ihm, nämlich, Zachäus, ich muss heute dein Gast sein. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo sich Jesus selbst einlädt. Wir haben gerade erfahren, Jesus kennt Zachäus. Er schaut über all das Äußere hinweg, er schaut direkt in sein Herz und er weiß, wie es darin aussieht. Er sieht diese Einsamkeit. Er sieht diese Minderwertigkeit in seinem Leben und diesen Versuch, damit umzugehen, sich Bedeutung zu verschaffen. Und er will dem begegnen. Er will zu ihm kommen. Er will ihm Heilung bringen. Er will ihm Annahme geben, Wert und Liebe. Und trotz dieser Dringlichkeit, die Jesus sieht, ich muss heute dein Gast sein, kündigt er sich als Gast an. Er hätte sich auch als Heiland ankündigen können, der alles verändert, aber er kündigt sich als Gast an. Seine Vorstellung, mit der er in diese Begegnung hineingeht, ist eines Gastes. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, weil es entscheidende Auswirkungen hat auf unsere Gemeinschaft mit Jesus. Lass uns mal Lukas 14, die Verse 8 bis 10 lesen. Da geht es um den Ehrenplatz bei einer Hochzeitsgesellschaft. Und Jesus sagt, wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass es eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Der Gastgeber, der euch beide geladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf dem untersten Platz sitzen. Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz. So wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. In diesem Abschnitt geht es eigentlich um eine Zurechtweisung. Es gab noch eine Hochzeitsgesellschaft und die Leute wollten ganz vorne sitzen und die besten Plätze haben. Und Jesus sagte ihnen, hey, das ist komplett die falsche Herangehensweise. Aber ich finde es interessant, denn alles, was Jesus uns gelehrt hat, darin war er uns doch ein Vorbild. Und das heißt, wenn Jesus mit uns Gemeinschaft hat, nimmt er die demütige Haltung eines Gastes ein. Und das fällt uns manchmal schwer, weil Gott halt Gott ist. Gott hat alle Macht. Gott müsste wie Thanos nur mit dem Finger schnipsen und alles würde sich verändern. Aber er handelt nicht so. Er selbst sagt, ich bin gekommen, um nicht um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wenn Jesus sagt, ich komme als Gast, dann hat das entscheidende Auswirkungen. Denn ein Gast tut nicht einfach das, wozu er Lust hat, sondern er richtet sich aus auf den Gastgeber. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten als Jugendlicher. Ich durfte nicht immer so lange weg, deswegen habe ich immer bei meinem Kumpel geschlafen. Ne? Aber das ist kein Tipp jetzt hier an die Jüngeren hier. Ne? Ihr habt nichts gehört, ja? Sonst kriege ich Ärger von euren Eltern. Auf jeden Fall habe ich bei dem geschlafen. Und wenn man dann ein bisschen länger abends unterwegs war, dann der hat immer super lange geschlafen. Und ich war jemand, ich konnte schon schlafen, aber jetzt nicht so ewig lang bis 12 Uhr oder so. Und dann saß ich da manchmal schon um 9 Uhr morgens mit knurrendem Magen und wollte was essen. Aber ich bin auch da nicht rausgegangen, habe mich einfach am Kühlschrank bedient. Hey, was wäre gewesen, wenn die Mutter mir begegnet und sagt so, hey Alter, was machst denn du hier? Ich glaube, ich hätte gedurft, aber ich habe es nicht getan, weil es sich nicht gehört, wenn man bei jemandem zu Gast ist, sich einfach so zu bedienen. Jesus sagt, ich muss dein Gast sein. Also Jesus richtet sich nach dem, was wir ihm gestatten. Paulus sagt zum Beispiel an einer Stelle, gib dem Wort Raum. Also es ist die Aufforderung an uns, das zu tun, dem Raum zu geben. Und mir macht das deutlich, dass auch wenn diese Geschichte so harmonisch klingt, wow, Jesus kommt in sein Leben, bang, boom, alles hat sich verändert, ist die Gemeinschaft mit Jesus kein Selbstläufer. Nur wenn wir Jesus zu uns aufnehmen, nur wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen, bedeutet das nicht, dass einfach alles so passiert. Es hängt ganz viel damit zu tun, was unsere Einstellung und unsere Haltung Jesus gegenüber ist. Denn Jesus ist höflich und nicht überfordernd. Er setzt sich an den letzten Platz und wartet darauf, dass wir ihn nach vorne holen. Ich möchte dir ein Beispiel geben, das ist eine fiktive Geschichte, aber ich möchte dir ein Beispiel geben, die dir veranschaulichen soll, wie sich Jesus auf unser Leben einlässt. Und unser Leben wird so dargestellt wie ein Haus, in das Jesus eingeladen wird. Also es geht um einen Mann. Es geht um einen Mann, der sich entschieden hat, Jesus in sein Leben einzuladen. Und Jesus ist auf dem Weg und er hat alles vorbereitet und hat ihm ein richtig schönes Gästezimmer eingerichtet. Und er weiß, hey, wenn Jesus in dieses Gästezimmer kommt, dem wird darin total gefallen und Jesus zieht in dieses Gästezimmer ein. Nach einigen Tagen kommt dann dieser Mann auf die Idee, hey, dass Jesus wahrscheinlich nicht nur in diesem Gästezimmer seine Zeit verbringen möchte, sondern auch das restliche Haus sehen möchte. Also lädt er ihn in sein Lieblingszimmer ein, in das Wohnzimmer. Richtig schön eingerichtet und er sagt, Jesus, komm rein, ich möchte dir dieses Zimmer zeigen. Jesus kommt rein und sagt, wow, das sieht richtig gut aus. Hey, das ist ein Ort, wo wir richtig gut Gemeinschaft haben können. Lass uns miteinander reden, lass uns miteinander beten, lass uns einander kennenlernen. Und der Mann ist begeistert nach diesem Abend im Wohnzimmer, weil er hatte noch nie in seinem Leben so ein gutes Gespräch gehabt. Und nach einigen Tagen möchte er zu einer Veranstaltung gehen. Und beim Rausgehen sieht er auf einmal im Wohnzimmer, hey, da brennt doch noch Licht. Er guckt in das Zimmer und sagt, oh, Jesus sitzt ja da. Er sagt, hey Jesus, was machst du hier, auf wen wartest du? Und er sagt, hey, auf dich. Ups. Der Mann hat total vergessen, nach ihrem ersten Treffen, dass Jesus Abend für Abend dort auf ihn gewartet hat und mit ihm Gemeinschaft teilen wollte. Als nächstes lädt er Jesus in sein anderes Lieblingszimmer ein, nämlich die Bibliothek. Und er war sich sicher, dass was er dort hatte, dass es Jesus gefallen würde. Aber als Jesus sich umschaute, entdeckte er ein paar Magazine. Die haben ihn ziemlich in Verlegenheit gebracht. Aber der Mann wollte ja eigentlich sowieso schon aufräumen. Er wollte mal ausmisten. Und so fragt er Jesus, hey, kannst du mir dabei helfen, mal hier ein bisschen klar Schiff zu machen? Und Jesus freut sich und hilft ihm dabei. Der Mann hat nun endlich einen freien Tag. Und seinen freien Tag verbringt er am liebsten in der Werkstatt. Und er begegnet Jesus an der Tür. Und Jesus fragt ihn, hey, was hast du heute vor? Hey, ich habe Bock, in der Werkstatt ein bisschen zu werkeln. Herr Jesus, hast du nicht Lust, noch mit dazu zu kommen? Und so fangen sie an zu werkeln, fangen an zu schnitzen und zu holzen. Und doch stellt Jesus auf einmal fest, dass dieser Mann, bis auf so ein paar kleine Holzflieger, nichts fertiggestellt hat. Und auf die Nachfrage, warum es denn so ist, sagt die Person zu ihm, ja, zu mehr reichen meine Fähigkeiten leider nicht. Jesus guckt ihn an, schmunzelt und sagt so, hey, kein Problem, ich werde dir zeigen, wozu du mit deinen Händen überhaupt fähig bist. Und diese Person ist begeistert und er ist verwundert zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Jesus ihn durchlotsen darf. Ich könnte noch weitermachen mit dem Spielraum, mit dem Keller, aber es soll nur darum gehen, zu veranschaulichen, wie es aussieht, wie sich Jesus auf unser Leben einlässt. Und dass es kein Selbstläufer ist, sondern ganz viel mit unserer Einstellung und unserer Haltung zu tun hat. Hey, aber Zachäus macht uns Mut. Lassen wir uns auf die Gemeinschaft mit Jesus ein. Geben wir ihm Raum, dann möchte er uns Dinge zeigen, eine neue Perspektive schenken und darin Großartiges in unserem Leben bewegen. Wir sehen diesen Zachäus vor und nach der Gemeinschaft mit Jesus und wir sehen zwei vollkommen unterschiedliche Menschen. Da war eine Person, die war vereinsamt, ausgeschlossen. Der einzige Lebensmittelpunkt war das Geld. Und auf einmal sehen wir eine Person, die sich als reich beschenkt fühlt. So reich beschenkt, dass sie sagt, ich habe viel zu viel und ich werde es mit den Armen teilen. Und nicht nur das, er sieht seine Fehler. Er sieht das, was er vorher getan hat und probiert es wieder gut zu machen. Und was passiert? Plötzlich ist er wieder dort, wo er vorher verloren war. Nämlich in der Gesellschaft. Und Freunde, das kann nur Jesus tun. Zu sowas ist nur Jesus imstande. Einen Menschen wieder in das hineinzuführen, so aufzustellen, wie er eigentlich gedacht war. Jesus sagt am Ende, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und das bedeutet, wenn etwas verloren ist, ist etwas am falschen Platz. Es ist dort, wo es nicht hingehört. Und es soll wieder dort sein, wo es hingehört, nämlich bei Gott. Und zwar unser ganzes Leben. Nicht nur diese 1,5 Stunden, die wir hier sonntags verbringen. Nicht nur dein Gebet beim Essen oder die Viertelstunde, die wir mit Jesus in der stillen Zeit im Wohnzimmer verbringen. Sondern er ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu geben. Für nichts weniger ist er auf diese Welt gekommen. Und doch stelle ich in meinem Leben immer wieder fest, dass das Schwierige an dieser Geschichte nicht ist, dass sie schwierig ist. So. Sie ist cool. Herr Jesus kommt in ein Leben und verändert es. Aber was an dieser Geschichte schwierig ist, dass es uns schwerfällt, uns mit Zachäus zu identifizieren. Mit diesem Kleinwüchsigen. Das war ein schlechter Kerl, das ist doch ganz klar. Der brauchte Jesus. Aber wie sehr brauchen wir Jesus? Hey, wie sieht es oft in meinem Leben aus? Gar nicht so anders wie bei Zachäus. Wie oft versuche ich in meinem Leben Bedeutung zu finden? Dinge, die mich antreiben, um Bedeutung zu haben, um sie mir zu verschaffen. Hey, wie oft tragen wir tiefe Dinge in unserem Leben mit herum, die unsere Seele schwer machen, weil wir nicht an dem Platz sind, wo wir hingehören. Aber Zachäus möchte uns daran erinnern, dass Gott ihm nachgegangen ist, um ihn dort wieder hin zurückzuholen, wo er hingehört. Ein Mensch, der ausgestoßen war, Die Gesellschaft sagt, hey, das ist ein Sünder, der gehört nicht zu uns. Und Jesus sagt, auch du bist ein Sohn Abrahams. Er stellt ihn wieder in das hinein, was seine Identität war, nämlich ein Nachkomme Abrahams. Und vielleicht ist es auch für dich heute an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Es ist für dich an die Zeit, dich mit diesem Jesus mal ernsthaft zu beschäftigen. Er ist in diese Welt gekommen, um dich an den Ort zurückzubringen, wo du hingehörst, nämlich zu Gott. Und die Botschaft, die Jesus an Zachäus sagt, Zachäus, ich muss heute dein Gast sein, sie gilt auch für dich. Aber ich möchte auch jeden anderen fragen, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Hey, wo sind in deinem Leben Dinge verloren gegangen, wo es in der Zeit ist, Jesus wieder neu oder das erste Mal vielleicht ganz neu hineinzunehmen? Hey, vielleicht ist es die Bibliothek, den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, die Dinge, die auf dich Einfluss haben. Hey, hast du Jesus da eigentlich schon mal eingeladen, dein Gast da drin zu sein? Oder vielleicht ist es auch die Werkstatt, die für deine Talente und deine Berufung stehen. Hey, vielleicht ist Jesus in deinem Leben, aber er hatte noch nie die Möglichkeit, dir zu zeigen, was für Gaben er dir gegeben hat. Dass er eine Berufung für dein Leben hat. Dass er sogar einen Platz hier in dieser Gemeinde für dich hat. Und wenn ich dich zu eins ermutigen möchte, hey, dann sitz nicht auf den Zuschauerrängen, sondern lass dich von Gott in das hineinnehmen, was er für dich hat. Eine Berufung und einen Plan für dein Leben. Vielleicht sind es auch Beziehungen. Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Beziehungen, die schwierig sind. Oder du bist wie Zachäus, einsam und zurückgezogen. Hey, lad Jesus ein. Er ist dein Gast, aber er wartet auf dich, dass du ihn einlädst und ihm Raum gibst. Hey, wo kannst du heute Jesus Christus wieder einmal neu Vertrauen aussprechen? Ihn einladen. Nicht nur der Gast zu sein, der schön im Zimmer ist und du weißt, wenn ich mal was brauche, dann komme ich zu ihm hin. Sondern er möchte das ganze Haus erfüllen mit seiner Liebe, mit seiner Sanftmut. Aber wir haben gehört, er ist nicht jemand, der mit der Dampfwalze kommt, sondern er ist liebevoll, zugewandt. Und er fragt dich, hey, was darf ich? Was erlaubst du mir? Wo darf ich ganz neu in deinem Leben wirken? Hey, es ist so gut, was Zachäus uns zeigt. Dieser Mann, der neugierig war, der irgendwie von diesem Jesus gehört hat und er wollte ihm begegnen. Und ich finde das so genial, dass Gott uns zeigt, wenn wir eine Begegnung mit Jesus wollen, dann wird er sie uns auch schenken. Ich möchte dich einladen, hey, dein Herz Jesus zu öffnen. Und vielleicht verstehst du noch nicht alles oder auch deine Situation nicht, aber Jesus kennt dich. Und er möchte dir begegnen. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass Weihnachten Freude in unser Leben bringen möchte, Hoffnung in unser Leben bringen möchte, Liebe in unser Leben bringen möchte. Dafür bist du gekommen, dafür bist du Mensch geworden, du hast deine Göttlichkeit aufgegeben, um uns zu begegnen, weil wir dir so wichtig sind, weil du uns kennst, weil du uns liebst. Und du dir wünschst für unser Leben, dass es dort ist, wo es hingehört, nämlich in dir gegründet. Jesus, und du kennst unsere Herzen, das haben wir heute erfahren. Du weißt, was jeden Einzelnen bewegt. Aber ich danke dir, dass du voll Liebe darauf schaust und dass du dem begegnen möchtest, weil du der Gott der Herrlichkeit und Liebe bist. Und ich möchte dich einfach bitten, Jesus, dass dort, wo es uns schwerfällt, dort, wo wir mit den Dingen alleine kämpfen, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du deine liebende Hand uns ausstreckst und uns zeigst, was du Geniales in diesen Dingen machen kannst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns eine neue Perspektive dafür schenkst, was in der Gemeinschaft mit dir in unserem Leben möglich ist. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, dass du uns Glauben schenkst und dass wir dir dein Vertrauen aussprechen. Amen.